ARD.
Jetzt aber für euch noch eine Entscheiderfrage. Ihr startet gut in den Tag. Habt ihr oben gute Laune oder unten gute Laune?
Oh Mann, oh. Da ist Dominik mal nicht direkt bei uns und schon ist so ein dezentes Augenrollen, natürlich weil er nicht da ist, aber weil er uns jetzt hier so ein, ich habe jetzt so direkt das wieder im Kopf, danke Dominik, dieses Lied.
Diesen Ohrwurm, ja. Der hier jeden Tag einfach nur breitgetreten wird, ne?
Von Dominik.
Ja, und in der Halle mittlerweile ja auch. Dominik hat es geschafft, dass es in der Halle abgespielt wird.
Ja, wir vermissen dich trotzdem, Dominik. Du bist heute quasi nur so gefühlt bei uns, aber natürlich trotzdem Teil von Handball auf die Eins. Und wir starten einfach, denn es wird wieder gespielt.
Und wir haben richtig gute Laune.
Oben, unten, vorne, hinten.
Überall.
So.
Abfahrt.
Handball auf die Eins. Der Sportschau-Podcast zur Handball-EM mit Stefanie Müller-Spirrer.
Also diese Handball-Großereignisse, Johannes, ne? Die sind ja wirklich immer verrückt, weil das ist so bam, bam, bam. Gefühlt war doch gerade eben erst das Spiel gegen Spanien und eigentlich wird jetzt schon wieder gegen Norwegen gespielt. Also das ist wirklich ein heftiger Modus, aber du kennst das ja.
Ja, wir kennen das alle mittlerweile. Wir sind hier voll im System gefangen, im System Handball-Europameisterschaft, Großereignis. Ja. Und heute haben wir das große Glück, mal ein neues Setting auszuprobieren, damit wir mal rauskommen aus der ganzen Nummer. Damit
ja, der Jogi ist schon angucken. Ganz aufgeregt, denn Dominik ist mal kurz auf dem Weg nach Hause. Das kann man auch nachvollziehen. Und wir haben uns hier verzogen oder durften, ist ja fast schon eine Ehre,
das ist auf
dort
jeden Fall eine Ehre.
Sitzen. Wo normalerweise die Pressekonferenz gehalten wird. Also es gibt ja immer einen Medientermin, ne? Haben wir euch schon mal erzählt. Immer am Tag vor dem Spiel oder nach dem Spiel. In so einem Turnier fällt das meistens auf denselben Tag nach und vor dem Spiel.
Fast.
Genau, und da gibt es immer einen Medientermin mit, wie gesagt, Pressekonferenz. Und wir sitzen jetzt an dem Tisch, an dem sonst die edlen Herren des DHB sitzen. Der Bundestrainer, der Manager, Rune Dahmke. Der Co-Trainer Erik Wuttke saß auch hier. Und die müssen dann Fragen beantworten. Und jetzt sind alle schon weg, fast. So ein bisschen hört ihr noch geschäftiges Treiben im Hintergrund. Und jetzt sitzen Jogi und ich hier.
Und wie fühlst du dich?
So ein bisschen.
Wichtig?
Ja.
Noch wichtiger als sonst?
Nee, wichtig würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon. Es hat schon was Erhabenes hier auf dem Podium, ne?
Ja. Hm? So wie die deutsche Mannschaft sich auch gerade fühlen darf.
Darf sie, oder?
Darf sie, ja. Sie sind die einzige Mannschaft mit allen Punkten, die man haben kann.
Genau, Stand jetzt macht der Blick auf die Tabelle auf jeden Fall sehr viel Spaß, wenn man auf die Hauptrundengruppe der deutschen Mannschaft schaut. Denn die deutsche Mannschaft steht ganz oben in der Hauptrundengruppe 1. Als einziges Team mit 4 Punkten, dahinter Frankreich mit 2, Dänemark mit 2, Portugal mit 2, Norwegen mit 2 und Spanien mit 0. Das ist der Stand jetzt am Tag vor dem nächsten Spiel. Das gilt ja für alle. Die gesamte Gruppe spielt heute. Deutschland trifft, wie gesagt, auf Norwegen. Und bevor wir uns direkt auf den Gegner konzentrieren, konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf einen jungen Mann, der schon einen großen Titel gewonnen hat, nämlich mit der U21 Weltmeister geworden ist. Vor mittlerweile 3 Jahren, 2023 war es. Und der auch jetzt hier in der A-Nationalmannschaft eine immer größere Rolle übernimmt. Jogi, ganz kurz 3 Worte zu Mathis Langhoff.
3 Worte. Arbeiter im besten Sinne.
Das waren richtig schöne 3 Worte. Also, Mathis Langhoff hat noch mehr Worte für uns. Mathis, wie fühlt es sich denn an für dich in diesem Turniermodus jetzt bei der A-Nationalmannschaft? Das ist ja schon was du jetzt nicht aus dem FF kennst.
Nee, so in der Form noch nicht. Klar war ich bei der Jugend mal dabei, aber ja, es ist alles nochmal ein bisschen größer, ein bisschen besonderer einfach. Das macht total viel Spaß, muss ich sagen. Abgesehen von den Spielen, die natürlich immer total toll sind mit der Nationalmannschaft. Gerade in der Vorrunde, wo ja auch wirklich die Hallen schon richtig gut besucht waren. Aber natürlich auch außerhalb von den Spielen, wenn wir hier in der Gruppe zusammensitzen, bei uns zum Beispiel Siedler spielen oder zusammen Handball gucken, das sind auch total tolle Momente.
Ja, und ist das so ein bisschen sowohl natürlich das auf der Platte stehen mit dem Adler auf der Brust, als auch eben die Momente dann mit der Nationalmannschaft, so im Privateren. Ist das ein bisschen Dream Come True vom kleinen Mathis?
Ja, 100%. Es war immer irgendwo ja Traum, aber auch Ziel, irgendwann mal zu spielen. Und ich muss sagen, vor ungefähr einem Jahr habe ich da noch nicht so wirklich daran geglaubt, dass das so schnell passieren kann. Und naja, ich freue mich riesig, hier dabei sein zu dürfen.
Von außen betrachtet würde ich sagen, der Moment, wenn dann die Nationalhymne erklingt und das alles so sehr feierlich ist in so einer vollen Halle, ist so auch ein ganz besonderer, wo man es wahrscheinlich, oder in dem man es ganz besonders tief fühlt, das, was man da geschafft hat. Ist das so oder ist das jetzt nur von außen so ein cheesy Moment?
Nee,
fühlt sich für dich auch so an?
mittlerweile ist, also jetzt ist ja schon ein paar Spiele gespielt, da ist sag mal, ein bisschen mehr zur Routine geworden, aber gerade das erste war für mich so ein Moment, wo halt so ein Realitätscheck, sag ich mal, wo ich zuerst mal bei der EM hier stand und dann geht's quasi richtig los bei so einem großen Turnier und da ist mir das alles einmal so richtig klar geworden. Aber hab dann, glaube ich, noch ganz gut zurück ins auf die Platte gefunden und im Kopf ins Spiel bekommen.
Aber kann man sich das vorstellen, dann im Spielertunnel einmal kurz, oh Gott, krass, das ist jetzt hier wirklich, ich muss da jetzt gleich raus und da singen dann Menschen mit uns gemeinsam die Hymne und feuern uns an und es ist einfach mal eine Europameisterschaft und ich vertrete Deutschland.
Ja, für mich ist es eher auf der Platte sogar. Mhm. Davor ist es noch so ein bisschen mit der Mannschaft sich so ein bisschen noch pushen, bis es dann losgeht. Und wenn man dann erst da zusammensteht, dass alles losgeht, die Musik spielt, dann merke ich es noch richtig.
Wie würdest du denn deine Rolle im Team beschreiben? Wo und wie hast du sie denn gefunden?
Ja, ich bin ja quasi Abwehrspieler.
Der Flexibelste, wie ich gelesen habe, hier und da. Ja, also da musst du nicht hinterm Berg halten.
Mir ist es relativ egal, wo ich da eingesetzt werde, weil ich alles eigentlich ganz gut spielen kann. Es war jetzt in dem Turnier eigentlich auf der Halbposition immer, weil wir im Mittelblock einfach Top-Leute haben, die das richtig gut machen. Von daher, wenn es auf der Halbposition ist, ob halb rechts oder halb links, ist da ja auch vollkommen gleich, dann passt mir das sehr gut. Dann schaue ich, dass ich da alles gebe, um meine Gegenspieler vom Tor von uns wegzuhalten.
Pass auf, wir haben auch mal unseren Sportschau-Experten Dominik Klein gebeten nach einer kleinen Lobhudelei.
Ja, ganz ehrlich, wer so jung und frisch auf diesen EM-Zug aufgesprungen ist, kann nur großes Lob bekommen und keine kleine Lobhudelei. Mathis, du machst das überragend, bist in der Abwehr direkt ein gestandener Spieler und hast diese Special-Aufgaben, wenn ich mich an das Portugal-Spiel erinnere, wie du da gegen Kiko Costa dich ohne Aufregung direkt in den Dienst der Mannschaft stellst, eine unglaubliche Beinarbeit mitbringst und daher für Leute, die so schnell Akzeptanz finden in der Mannschaft, ist es einerseits natürlich ein großes Privileg, dass diese Mannschaft so schnell zusammenwächst. Aber es geht eigentlich viel mehr in deine Qualität, dass du das Vertrauen vom Bundestrainer und von der Mannschaft hast, da in der Abwehr helfen zu können. Daher, gutes Turnier weiterhin. Es kommen noch einige Brocken auf euch zu. Vielleicht ja Sargosen in dem Fall mal in den Griff zu bekommen. Du wirst deinen Weg gehen und vor allem bei dieser Europameisterschaft noch lange mit der Mannschaft dabei sein.
So eine Lobhudelei. Geht den Rücken runter oder geht die da rein und da raus in den Ohren?
Nee, das freut mich natürlich enorm. Wenn ihr ihn seht, richtet ihm gerne meinen Dank aus. Oder wenn er es jetzt hört, danke Dominik. Ja, freut mich sehr, dass das auch nach außen so wirkt. Ich muss auch sagen, ich fühle mich in der Mannschaft pudelwohl. Wird hier super aufgenommen und ja, ich schaue, dass ich weiter mein Bestes gebe, um dann Spieler wie Sargosen oder wer dann auch immer noch so kommt, irgendwie aufzuhalten.
Genau, egal wer da kommt. Richtig. Lass uns mal kurz abseits der Platte schauen. Das ist ja trotzdem auch eine Gruppendynamik, ne? Ihr seid hier als Mannschaft, als Team, das funktionieren muss. Da kann man natürlich den Platz auf der Platte finden oder bekommen und auch immer mal flexibel sein, wie bei dir. Aber es gilt ja auch so im Privaten oder abseits der Platte dann zu gucken, wie funktioniert die Gruppe, wie kann man sich wo einfügen, welche Aufgaben übernimmt man. Also der Kabinen-DJ bist du jetzt nicht geworden, aber hast du denn spezielle Aufgaben oder wie hat sich da so das Gefüge ergeben für dich?
Also bei uns wird sich eigentlich, wenn sich die Aufgaben eigentlich geteilt, größtenteils. Also es sind ja also vorwiegend das Tragen der Sachen, dass es Beisack ist oder die Sachen vom Physio, vom Torwart, Torwarttasche. Ist eigentlich egal und das wechselt auch durch. Wir sind da natürlich auch sehr viele junge Spieler. Ich glaube, wir kennen das alle aus dem Verein noch ganz gut, dass wir da was machen müssen. Von daher, ich glaube, da packt jeder mit an und nimmt was noch gerade da steht. Und da gibt es jetzt nicht eine feste Zuteilung in dem Sinne. Außer eben den Kabinen-DJ, den du gerade angesprochen hast, den Miro übernommen
ja,
hat.
Ja, den hat er übernommen. Und den hat er auch okay übernommen, wie ich bisher so von allen...
Das macht er gut,
ja. Wie sehr hat es denn auch geholfen, dass ihr jetzt schon auch 6 Jungs, glaube ich, seid, die sich natürlich schon von Großereignissen kennen, nämlich von der U21-Weltmeisterschaft. 2023 seid ihr zusammen Weltmeister geworden, da sind 6 Jungs jetzt hier in diesem Team dabei. Das ist natürlich auch nochmal die Gruppe in der Gruppe, aber ihr habt euch auch insgesamt eingefügt, oder?
Ja, also ich meine, viele davon, gerade so Nils Rehners, waren ja auch schon lange dabei, die waren ja sowieso schon sehr gut eingefügt und das hat natürlich Mathis und mir entsprechend auch sehr geholfen, dass uns da quasi mit offenen Armen empfangen wurden von Leuten, die wir schon gut kannten. Bei mir war es natürlich besonders Nils, mit dem ich ja alltäglich immer zusammen auch unterwegs bin, auf Auswärtsspielen, Heimspielen, was auch immer. Hat das Ganze ein bisschen leichter gemacht, nochmal reinzufinden.
Lass uns noch ganz kurz über 2 Sachen reden. Erstens die Nominierung für diese EM. Der Anruf von Alfred Gislason, wann kam der, wie war der?
glaube 17. Dezember.
Oh, so genau weißt du es noch, okay.
Ich war in dem Dreh. Das kam nach unserem Training irgendwann. Mhm. Ich muss sagen, Bob hat es davor schon ein bisschen
gespoilert. Also nach dem Training mit den Füchsen?
Ja, genau. Mhm. Bob hat es schon ein bisschen gespoilert.
Na prima.
Er musste, wie das so ist, der hat das irgendwie schon wieder vorher einmal erfahren von irgendwem. Und kam bei uns in der Kabine, hat es gesagt. Da habe ich aber gedacht, bevor ich jetzt einen Anruf habe, gehe ich da noch vorsichtig ran. Aber der kam dann, als ich wieder zu Hause war. Und da ist eigentlich ein relativ kurzen Anruf, wo nur kurz gesagt wurde, hey, du bist dabei, gerade für die Abwehrqualitäten. Und dann habe ich es direkt meiner Freundin erzählt. Das war so das Erste.
Die Erste,
und,
ne? Ja. Genau. Genauso gibt es ja auch jetzt innerhalb des Turniers auch immer noch mal so eine Art Nominierung, weil nur 16 Mann dann auf diesen Spielbogen dürfen. Wie läuft denn das da ab und intern? Also es sind ja alle Leute wichtig, das haben auch alle immer betont, egal auf der Bank, im 18er Kader, im 16er Kader, völlig wurscht. Wie läuft das intern und wie ist das für euch, wenn ihr dann vielleicht mal nicht im 16er Kader seid?
Also Alfred kommt auf die Leute zu am Tag vorher und gibt da Bescheid eigentlich immer. Und ja, ich glaube, dass wir wechseln ja wirklich sehr viel durch bei den Spielern, die hinter der Bank sitzen. Und jeder weiß, dass wir so eine breite Mannschaft sind, dass es quasi jeden Mal treffen könnte, weil wir einfach so gut sind alle. Ich kann nur von mir persönlich sprechen, aber ich finde das vollkommen fein damit. Ich bin natürlich lieber auf der Platte, aber wenn ich dann dahinter sitze und das Team anfeuere, dann bin ich damit auch total fein und freue mich einfach. Wie gesagt, ich bin einfach erstmal happy, dabei zu sein. Und wenn ich dann die Energie von hinter der Bank mit reingeben kann, dann mache ich das zu 100%.
Wir kommen nochmal zu den Träumen zurück vom kleinen Mattes. Der eine ist in Erfüllung gegangen, dass du da also in diesem Nationalmannschaftsdress jetzt bei im großen Turnier stehst und für die A-Nationalmannschaft spielst. Was wünschst du dir denn als nächsten Traum, der in Erfüllung geht, vielleicht auch für diese Europameisterschaft?
Ja, natürlich würde man sich über einen Sieg riesig freuen.
Also ein Titel?
Ein Titel wäre natürlich der große Traum, klar. Das wäre echt der Wahnsinn.
Redet ihr darüber irgendwie, wenn ihr so zusammensitzt? Ihr habt ja auch wirklich viel Zeit zusammen, was man sich so in seinem Hirn zusammenspinnt oder träumt? Oder ist Träumen verboten?
Noch wenig, weil es stehen einfach noch so schwere Aufgaben jetzt erstmal bevor. Ich glaube, das ist noch sehr weit weg. Also das ist noch nicht so unmittelbar greifbar, glaube ich. Dänemark, Frankreich, Norwegen sind so gute Mannschaften. Da kann noch alles passieren im Moment. Aber klar, ich habe mir das auch schon mal ausgemalt, wie das wäre, Europameister zu werden. Aber jetzt heißt es trotzdem erstmal aufs Norwegen fokussieren, dann auf die anderen beiden Spiele, die noch kommen.
Aber unbedingt träumen, das finde ich wichtig. Ist erlaubt, muss immer erlaubt sein. Danke, Mattes. Mattes Langhoff, aufgeräumter Typ, sehr bodenständig, sehr bescheiden. Ich meine, er ist mit der U21 schon Weltmeister geworden, spielt jetzt hier sein erstes Turnier für die A-Nationalmannschaft. Da darf man schon auch ein bisschen stolz sein und man hat auch ihm angesehen im Gesicht, als wir über den Moment gesprochen haben, vorm ersten Mal auf der EM-Platte sein für eben die Nationalmannschaft, da war schon das Funkeln und das Strahlen im Gesicht ganz klar und auch ein bisschen stolz. Ist ja auch okay, oder? Also ich meine, hat er zugegeben. Dream come true für den kleinen Mattes.
So, also das kann man ja nur verstehen, wenn du als Junge da nach Berlin kommst, sich hocharbeitest, alles tust und ich habe es ja eben gesagt, arbeitest im besten Sinne, sich bei den Füchsen durchzusetzen in dieser Weltstar-Mannschaft dann und jetzt auch hier zum ersten Mal richtig nominiert zu werden beim großen Turnier vom Bundestrainer, dass man da vorher strahlt und dass man sich da freut und dass man sich auch ganz tief in sich reinfreuen darf, ey, auf jeden Fall, unbedingt, das muss so sein, damit der Weg auch weitergeht. Dafür tun wir es doch, um diesen Erfolg selber zu spüren für sich selber, das ist das Entscheidende und so. Und trotzdem ist er smart genug, sich auch voll, trotz seiner Erfolge, trotz seiner Wichtigkeit in Berlin hier zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich gucke mir das mal von außen an, ich bringe meine Fähigkeiten voll ins Team ein, aber ich stelle mich ja null nach vorne und das macht es ja super sympathisch und am Ende auch sind genau diese Leute vielleicht dann auch, die so ein Team dann auch stabilisieren.
Lass uns kurz über den A-Nationalmannschaftstellerrand schauen, denn ich habe es ja schon gesagt, Mattes Langhoff Teil der U21-Weltmeister-Gang. 6 Jungs dieser Mannschaft von vor 3 Jahren sind mittlerweile Teil der A-Nationalmannschaft, also Renas Oostjens, David Speth sowieso schon ein bisschen länger, auch Nils Lichtlein. Ne? Wie sehr spricht das auch natürlich für die Nachwuchsarbeit, die ja ganz wichtig ist, dass man eben dann diese erfolgreichen U21-Leute so sehr auch in die große Nationalmannschaft bringen kann. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass diese Entwicklung dann immer so fortschreitet.
Das ist auch in diesem Jahrgang sicher keine Selbstverständlichkeit. Wir kennen das Beispiel aus Frankreich, wo es eigentlich total egal ist, ob du im Nachwuchs einen Titel gewinnst. Das juckt da genau niemanden. Die wollen einfach nur jedes zweite, dritte Jahr ein, zwei, drei A-Nationalspieler entwickeln und setzen bis dahin auf gnadenlos auf individuelle Entwicklung der einzelnen Spieler. Da ist eine Taktik natürlich irgendwie da, aber die ist nicht priorisiert. Und wir haben einen tollen Titel gewonnen bei der Jugend, aber am Ende, worum geht's denn? Wir sind hier bei dem Turnier der A-Mannschaft und es geht darum, die allerhöchste Qualität zu entwickeln und dass wir dort mal 6 Stück gefühlt über 2-3 Jahre, aber 6 Stück am Stück aus einem Jahrgang hochschieben, völlig surreal, völlig krass und zeigt einfach, dass es ein toller Jahrgang ist, dass da tolle Arbeit gemacht wurde. Trotzdem müssen wir auch da, wir haben auch schon mal über Demut gesprochen die Tage, wissen, dass das nicht normal ist und immer wieder passiert. Ist aber für diese A-Nationalmannschaft total toll, weil der Verjüngungsprozess dadurch eingesetzt wird und man jetzt eine Basis hat für die nächsten Jahre, die sehr jung, aber schon erfahren ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die haben auch alle natürlich jetzt schon ihre Spielzeit hier bekommen bei diesem Turnier der A-Nationalmannschaft da als Weltmeister von 2023 mit der U21. Schöne Sache, schöne Kiste natürlich auch. Wir erfreuen uns dran, was sie auch für einen Spirit mit reinbringen in diese Nationalmannschaft. Und vielleicht hilft es denen auch gegenseitig, dass sie da natürlich so eine Verbundenheit schon haben, diese 6 Jungs jetzt gemeinsam auch in der großen Gruppe.
Ich glaube, sie bringen so ein Grundgefühl mit rein aus ihrer eigenen Vergangenheit zusammen. Aber auch eine, ich habe gerade Verjüngung gesagt, das klingt natürlich so blöd, ne? Aber es ist ja irgendwie auch eine Veränderung vom Mindset vielleicht in so einer Mannschaft. Also wir alle verändern uns über 10 Jahre. Man macht jetzt ja nicht mehr das, was man vor 10 Jahren gemacht hat, also jedenfalls nicht mehr alle. Und und wenn da jetzt jüngere Spieler reinkommen, die verändern so eine Mannschaft. Und wie man jetzt sieht, gerade zu einem Positiven, weil sie wirken relativ locker und ja, haben gerade ihren Flow gefunden.
Ja, unbedingt. Wir können ja auch mal, ich meine, du kannst ja auch mal sagen, du warst jetzt noch nicht so oft mit auf diesen Medientermin, aber lockere Stimmung auch hier gewesen, ne? Auch bei den anderen Spielern, Franz Semper habe ich gesehen, also alle irgendwie mit einem Lächeln auf den Lippen, auch Rune Dahmke. Also die Stimmung scheint gelöst, freuen wir uns drüber, denn die Aufgaben wären ja nicht leichter und heute steht vielleicht auf dem Papier der schwächste Gegner in dieser Hauptrundengruppe, aber völlig egal, auch gegen den muss man erstmal gewinnen und das ist Norwegen und weil Dominik ja nicht hier ist, ne, und wir aber natürlich trotzdem möglichst viel von Dominik haben wollen und er derjenige ist, der uns gerne Wörter schenkt, schenken wir jetzt Dominik ein Wort und ich sag einfach nur mal Sargosen.
Dann sage ich Entscheider. Sander Sargosen ist einer der weltbesten Spieler auf Rückraum links, der wirklich die beste Entscheidung auf dem Spielfeld trifft. Nicht nur, dass er selbst Torgefahr ausstrahlt aus dem Rückraum, aber der bedient auch die Außen. Und das mag ich natürlich. Entweder links oder rechts außen. Die beiden sind nämlich bei den Norwegern die Topscorer in diesem Turnier. Daher Sander Sargosen hat da seinen großen Anteil daran und selbst ist er, wie gesagt, Weltklasse.
Unbedingt. Norwegen ist aber auch noch mehr als nur Sander Sargosen. Nämlich was?
Das ist eine absolute Geschwindigkeitsmannschaft, die aber über den Rückraum schon gesteuert wird, definitiv. Also wenn sie eine Abwehrbälle gewinnen, dann sind die Außen einfach sofort weg. Dominik hat es ja schon gesagt, die Außen sind auch für die Topscorer nicht nur über die Würfe von außen, sondern auch im Gegenstoß. Aber der Rückraum ist Creme de la Creme, der erste Rückraum. Es gibt auf jeder Position ein, vielleicht manchmal 2 Spieler. Da sind sie nicht so stark und breit aufgestellt wie die deutsche Mannschaft, aber ein Simon Lüse nicht zu vergessen, der jetzt gerade zu PSG wechselt, ein Patrick Andersson, der in Aalborg eine große Rolle spielt. Das sind alles Kerle, die die deutsche Mannschaft wirklich auch vor Probleme stellen können. Unglaubliche Torgefahr aus dem Rückraum, aber alle sind schon irgendwie Alleskönner. Also ich hab Bock auf das Spiel und du hast es anmoderiert als das vielleicht leichteste, aber das ist in dieser Gruppe kann das nur
vermeintlich.
Ein kurz vermeintlich.
Ja, vermeintlich.
Und da wird es schon wieder schwer im Kopf.
Ja, genau. Das ist ja, glaube ich, da würde ich auch gleich kurz nochmal gerne mit dir drüber reden, weil ich glaube, das ist ja tatsächlich so ein Mindset-Ding total krass, weil vermeintlich leichteste meine ich ja nur. Du musst aber trotzdem alles gewinnen, wenn du die Chance haben willst aufs Halbfinale. Also völlig egal, wie leicht oder schwer jetzt irgendein Gegner ist, gewinnen solltest du, um einfach da nicht direkt den Rücken wieder zur Wand zu haben. Wir sortieren nochmal. Norwegen für uns, macht das Desi Krause und für euch.
Norwegen für Einsteiger.
Also die Norweger sind irgendwie schon echt lange in der erweiterten Weltspitze immer dicht dran, aber für einen Titel hat es bei den Männern bisher noch nicht gereicht. Dafür allerdings bei den Frauen, die sind das absolute Nonplusultra. Aktuell gehört ihnen das Triple, sie sind Olympiasiegerinnen, Europameisterinnen und holten ja im Dezember auch noch den WM-Titel. Aber zurück zu den Männern, da sind im Kader so einige Bundesligaspieler dabei, zum Beispiel Berlins Spielmacher Gröndahl, also man kennt sich und besonders gut kennt Jürgen Juri Knorr jetzt einen Norweger, sein früheres Vorbild und heutigen Teamkollegen in Aalborg, Sander Sargosen. Den muss die deutsche Mannschaft auf jeden Fall im Auge behalten. Aber Rune Damke, der macht das ja auch schon privat.
Rune Damke ist ein gutes Stichwort, logischerweise von Desi, denn der kennt Teile dieser norwegischen Mannschaft etwas besser. Klär uns auf, Familienverhältnis, klar, wir wissen, Rune Damke ist verheiratet mit Stine Oftedal, Norwegerin, norwegische Super-Legende. Queen, ja, unbedingt im Handball.
Handball-Queen, ja.
Und die wiederum hat eine Schwester und die wiederum ist verheiratet mit Sander Sargosen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Soll ich es nochmal aufmalen?
Das ist, also, wir malen es mal für die Zuhörer nochmal auf. Ja. Aber du hast ja vollkommen recht. Also ich kann das nur bestätigen. Du hast schon perfekt den Familienstammbaum hier aufgemalt. Von daher gibt es da eine Familie, die unglaublich tief im Handball ist, die wahrscheinlich auch sehr, sehr intensiv die Spiele Deutschland-Norwegen verfolgen wird. Und am Ende gibt es dann in der Familie wahrscheinlich Streit.
Ich weiß, ich hoffe, kein Streit. Ich habe nur mitbekommen, wie Rune Damke vorhin hier gesagt hat, also er mag seinen Schwager schon privat lieber als auf der Platte.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Das ist wahrscheinlich
aber
so.
Mit der Einschränkung, wenn er nicht in seinem Heimatverein spielt, oder? Sonst würde er ihn wahrscheinlich auf der Platte auch mögen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Also ich denke schon, dass Sander Sargosen in Kiel sehr große Fußstapfen hinterlassen hat. Er war ja viele Jahre Spieler beim THW Kiel und ist jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren wieder weg. Aber das war schon ein Spieler, der diesen Verein auch mitgeprägt hat. Und ich glaube, bis heute gehen einige Gespräche auf der Tribüne oder im Lockerroom in der Kabine um ihn.
Auf jeden Fall. Er ist natürlich einer der ganz, ganz großen Namen im norwegischen Handball. Weiß auch Mattis Langhoff und er hat auch mit seinen Jungs schon einen kleinen Plan, was man da machen kann gegen diese norwegische Mannschaft. Nächstes Spiel Norwegen. Lass uns ganz kurz auf den Gegner schauen. Wie würdest du denn Norwegen beschreiben?
Norwegen ist natürlich eine Mannschaft mit auch Weltstars, mit Sargosen, Tobi unter anderem. Tobi kann ich ja, kenne ich ja persönlich auch ein bisschen besser von den Füchsen noch. Und die haben sehr starke Schützen aus dem Rückraum, eben wie jetzt den angesprochenen Sargosen, der da quasi vorne weggeht. Aber auch, wie gesagt, spielstarke Spieler mit einer guten Kreiskooperation über Tobi und entsprechend auch eine solide Abwehr, die sehr kompakt steht und wo man erstmal vorbeikommen muss.
Tobi Grünwald meinst du auf jeden Fall? Muss man jetzt aufpassen, dass man, weil man immer schon natürlich auf Dänemark schaut und auf Frankreich, dass man natürlich jetzt auch erstmal dieses Norwegen im Fokus behält? Denn auch gegen die muss man ja erstmal spielen und gewinnen, im besten Fall.
Ja, ich glaube, uns ist allen bewusst, dass das ein ganz entscheidendes Spiel ist und dass der Fokus zu 110% jetzt auf diesem Gegner liegen muss, weil es sonst einfach nicht reichen wird, weil dafür ist die Mannschaft einfach viel zu gut. Es ist eine der besten Mannschaften Europas, sonst würden sie jetzt auch nicht in dieser Hauptrunde stehen. Und mit weniger als 100% kommen wir da auf gar keinen Fall weiter.
Dann wünsche ich euch die 130% mindestens. Danke, Mathis.
Danke.
130%, 110%, egal, auf jeden Fall so viel wie möglich. Eigentlich nur Norwegen im Kopf haben. Nicht an Frankreich, nicht an Dänemark denken. Oder wie wäre deine Taktik?
Genau so. Einfach die Fahne aufhängen im Zimmer und nur an dieses Land denken. Das ist das Allerwichtigste. Wir finden ein paar bestimmt, die wir verschenken können an die Jungs.
Auf jeden Fall. Also natürlich ist es wahrscheinlich, ertappt man sich dabei, dass man schon weiterdenkt. Aber wie fokussiert man sich dann jetzt richtig eben auf diese Aufgabe, die vor den anderen kommt und deshalb die erstmal wichtigste ist?
Ja, es ist normal und menschlich, dass man sich vielleicht schon mit dem vermeintlich Schwierigsten da jetzt beschäftigt und sagt, okay, alles klar, das machen wir jetzt mal mit Selbstvertrauen, schlagen wir die Norweger und sind schon gedanklich ein Stück weiter. Aber das Gute ist ja, die Jungs sind erfahren genug, die wissen, dass das passiert und sie wissen auch, was sie dagegen tun können. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, jetzt einfach mit den Gegenspielern zu beschäftigen. Natürlich, die Taktik werden die Trainer vorgeben, aber ich muss ja als Spieler von Deutschland wissen, wer kommt da auf mich in der Abwehr oder auf wen komme ich im Zweifel im Angriff und wie gewinne ich dieses 1-gegen-1? Wie gewinne ich das Duell gegen meinen Gegenspieler? Und ich möchte besser sein als mein Gegenspieler. Und wenn ich das tue, wenn ich das in die Mannschaft einbringe, können wir als Team besser sein. Und wenn ich diese Einzelduelle gewinnen will, mich darauf fokussiere, dann bin ich schon auf einem ganz guten Weg.
Mhm, auf jeden Fall. Wir freuen uns drauf auf diese Partie Deutschland gegen Norwegen. Wie geht's aus, Jogi? Hast du ein Gefühl?
Ja, ist ja kein Spieler mehr hier.
Du kannst es jetzt sagen, warte, ich guck nochmal. Nee, der Raum ist jetzt fast leer.
Guck mal, ist unterm Tisch? Nee, hat sich keiner versteckt, der hier wissen will, was wir denken. Das ist gut und ich hoffe auch, dass Sie den Podcast jetzt nicht jeden Tag hören. Ich glaube, wir gewinnen das Spiel und tatsächlich auch souverän. Ich habe mich schon einmal aus dem Fenster gelehnt, da war ich vollkommen falsch bei Serbien. Ich probiere es nochmal. ich glaube wirklich, es wird fast nur enge Spiele geben in dieser Gruppe, aber die deutsche Mannschaft wird gut vorbereitet sein, wird die Rückraumspieler voll im Griff haben und wir werden das Spiel gewinnen und wir werden nicht ganz so zittern wie im letzten Spiel.
Was genau ist für dich souverän? Beginnt das schon bei +4 oder bei +3?
Ja, souverän, dass wir in den letzten 5 Minuten nicht mehr zittern.
Okay, das ist
einigen
doch,
wir uns darauf?
Darauf einigen wir uns auf jeden Fall. Das Spiel der deutschen Mannschaft ab 20.30 Uhr auch in der Audio-Vollreportage auf sportschau.de, in der Sportschau-App und auch in der ARD-Audiothek. Und außerdem gibt es natürlich auch die anderen Partien, die sehr spannend sind in dieser Gruppe, weil diese Gruppe einfach so krass ist. Und das bedeutet, dass heute Frankreich gegen Portugal spielt und auch Spanien gegen Dänemark. Und ob die Dänen ihr zweites Spiel in der Hauptrunde gewinnen, könnt ihr auch rausfinden im Livestream auf sportschau.de, in der App oder eben in der ARD Mediathek. Ab 18 Uhr gibt's diese Partie. Dann machen wir uns schon langsam warm und dehnen uns für das deutsche Spiel.
Das kann man ja in Dänemark.
Diesen Wortwitz haben wir viel zu wenig penetriert die letzten Tage.
Fangen wir damit an.
Finde ich, sollten wir damit anfangen. Also, danke Junge.
Danke auch.
Dänen, los.
Dänen. Und du rutschst mal rüber. Ich will auch mal Bundestrainer machen jetzt hier.
Okay.
Handball auf die Eins. Jeden Tag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.